Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Heute bin ich mal wieder, ist mir aufgefallen, mit Hamburg verbunden. Diesmal in der Nähe von Altona. Ich habe auf der anderen Seite der Leitung den Jannik Panaitz. Und Jannik, ich weiß, du spielst nicht nur gerne ein Live-Escape-Game mit deinen Teilnehmenden. Du hast das sogar selbst entwickelt. Jannik, du bist Organisationspsychologe mit Expertise im Visualisieren und Gamification. Und das ist so spannend, dass wir jetzt auf jeden Fall mehr über dein Spiel erfahren möchten und mehr über dich. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo und ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Es ist mein erster Podcast und ich bin total gespannt. Ich habe deinen Podcast auch immer schon weiter verfolgt und immer wieder gerne gehört und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei bin.
Das ist super. Jannik, dann weißt du quasi meine klassischen beiden Einstiegsfragen, ja. Wer bist du? Was sollten unsere Hörenden über dich wissen? Und ja, wie erklärst du denn dein New Work Escape Game jemandem, der noch nie was davon gehört hat?
Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe und habe noch so die beiden weiteren Leidenschaften, dass ich sehr, sehr gerne Brettspiele spiele und das Visualisieren total wichtig finde. Und wenn es ums Spielen geht, dann spiele ich auch Computerspiele, aber eher selten, sondern mir geht's schon darum, irgendwie haptisch Spielmaterialien in der Hand zu haben, Holzfiguren am Brettspiel, gemeinsam am Abend zusammenzukommen. Und mir kann es meistens gar nicht kompliziert genug sein. Also das hat so angefangen, dass wenn die Regeln irgendwie so ein halbes Buch sind, dann fängt das Spiel an, richtig spannend zu werden. Und dann wurde ich immer dazu verdonnert, die Regeln mir erstmal anzueignen und dann durfte ich das Spiel immer erklären. Und dadurch hatte ich dann so ein bisschen im Freundeskreis dieses Label bekommen und habe dann immer sehr gerne solche Spiele erklärt und mich dadurch auch viel mit den Spielmechaniken beschäftigt.
Ja.
Und jetzt bin ich dabei, das Ganze zum Thema Serious Games und Game-Based Learning und Gamification, was ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt, zusammenzubringen, um in meiner Rolle als selbstständiger Trainer und Facilitator eben neue Workshop-Elemente und Moderationsmethoden zu entwickeln, die diese Vorteile von Spielen nutzen und für die Organisationsentwicklung nutzbar machen.
Okay, und du kamst dann auch zum New Work Escape Game. Was hat es damit auf sich? Wie ist dein Pitch quasi für dieses selbstentwickelte Spiel?
Ja, also die Kurzform ist, dass es ein modulares Live-Escape-Game zur Reflexion der Arbeitsweise und den gelebten Werten. Und wie ist es dazu gekommen? Aus der Beobachtung heraus, dass viele Teams in Escape Rooms geschickt wurden, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist. Und oftmals gab es das so als ein Goodie zum Jahresende oder als einfach so eine Maßnahme. Dann sind die Teams in diese Escape Rooms gekommen. Und häufig gibt es dann so diese typischen Interaktionsmuster. Also drei Personen haben sowas schon mal gemacht, die rennen sofort los, drehen jeden Stein um. Zwei stehen irritiert in der Ecke und wissen nicht, was sie tun sollen. Und eine Person kennt den Raum schon und sagt immer nur, da liegt der nächste Schlüssel, wenn alle irgendwie hängen bleiben. Und dabei sind viele zwischenmenschliche Interaktionen und eigentlich auch Lernmomente, die aber immer nur sehr zufällig entstehen und die im Nachhinein dann auch nicht wirklich aufgearbeitet werden. Im Anschluss gibst du die Frage, und hat Spaß gemacht? Und dann wird nochmal ein Foto gemacht mit der Zeit und dann wird weitergearbeitet, als wäre nichts passiert. Und ich wollte halt weg von dieser Zufälligkeit, weil natürlich solche Escape Rooms mit dem Fokus von Spielspaß und Rätseln und Knobeln entwickelt sind. Und ich wollte aber diese zwischenmenschlichen Interaktionen mehr beleuchten und weg von dieser Zufälligkeit. Und deswegen habe ich diese Module entwickelt, die dann ganz gezielt auf diese Themen und Werte und diese Interaktionen stoßen.
Okay, wow, also da waren so viele Dinge dabei, so viele Fragen. Lass uns so vielleicht in zwei Schritten vorgehen. Nummer eins interessiert mich jetzt erst einmal, wie fühlt sich das Spiel an, wenn du das mit deinen Teilnehmenden spielst? Was genau passiert da? Und dann können wir im zweiten Schritt, weil ich habe gelesen, genau, du bringst ja dann nicht nur die Module mit, sondern du würdest ja bestehend auf deinem Briefing, auf deiner Bestandsaufnahme für Kunden auch Rätselelemente entwickeln. Ja? Und da habe ich natürlich auch noch ganz viele Fragen dazu, wie genau du das machst und was da wichtig ist. Aber von vorn. Also, du willst das Live-Escape-Game spielen. Was musst du dafür eigentlich vorbereiten? Also, wie stattest du dich aus? Wie wird der Raum vielleicht auch sogar ausgestattet? Was braucht es da?
Ja, also das Erste, das ist so der wichtigste Schritt, ist, dass man auf jeden Fall erstmal in die Kundenabsprache geht, wo man klärt, welche Schwerpunkte sollen überhaupt bearbeitet sein. Man kann dieses Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsebenen spielen. Einfach nur ganz logisch, wenn ich eine Gruppe habe, die einfach schon häufig gerätselt hat, wenn das wieder zum wiederholten Male schon in Escape Rooms waren und oder das vielleicht eine Organisation ist, wo man einfach sehr affine, rätselaffine Menschen dabei hat, dann ist es schon wichtig, dass die Rätsel ein Schwierigkeitsniveau haben, dass es noch so ein bisschen eine Kopfnuss ist. Wenn ich das Spiel aber so schwierig gestalte, dass auch Neulinge da überhaupt keinen Zugang zu finden, dann sind die Teilnehmer mehr damit beschäftigt, inhaltlich die Rätsel zu knacken, als noch genug Aufmerksamkeit zu haben, um sich selbst so ein bisschen mit zu beobachten und so ein bisschen zu schauen, was passiert denn eigentlich bei uns in der Gruppe. Und das ist so ein bisschen dieser Sweet Spot, den man da irgendwie treffen muss, dass es das richtige Schwierigkeitsniveau hat. Und das braucht auf der einen Seite die Absprache mit dem Kunden, auch die Themenschwerpunkte, wobei ich sage, ich kann im Rahmen dieses Live Escape Games ich kann da wie so eine Art, ich kann da so Fallen auslegen und dann tapsen die Leute rein oder nicht. Beziehungsweise, ich finde, ein anderes Bild ist vielleicht schöner. Ich kann da wie so eine Blumenwiese bereiten und dann wächst das, was eben auch aus der Gruppe heraus die höchste Dringlichkeit hat. Und das muss nicht zwangsläufig das Thema sein, was sich möglicherweise die Führungskraft oder die HR-Abteilung gedacht hat, sondern dann tauchen manchmal ganz andere Themen auf. Die dann doch viel wichtiger und dringlicher in der Bearbeitung sind. So. Ansonsten geht es natürlich erstmal die Raumsituation zu klären. Dieses Spiel funktioniert idealerweise, indem man mindestens zwei Gruppen hat. Kann ich nachher vielleicht noch erzählen, warum das so ist, aber ist es ganz wichtig, irgendwie zu schauen, ist das ein großer Raum, können die sich gegenseitig hören, ist das über mehrere Stockwerke oder Häuser? Aber das ist sehr flexibel.
Und es findet aber, also nur damit ich jetzt mit dem Raum nochmal nachfrage, es findet alles in einem Raum statt. Also du schickst die Teilnehmenden jetzt nicht durch das Gebäude oder den ganzen Campus, um da verschiedene Dinge zu entdecken?
Das ist eine schöne Idee und das habe ich in einem anderen Setup tatsächlich, wo es darum geht, eine Art Schnitzeljagd zu machen. Da ist man aber sehr daran gebunden, wie die Räumlichkeiten beim Kunden sind. Das Live-Escape-Game ist am Ende ein Koffer, der vollgepackt ist mit verschiedenen Rätselboxen und dieser Koffer ist mobil, den kann man auf einem Schreibtisch ausräumen und von daher reicht häufig die räumliche Situation von jedem üblichen Seminarraum völlig aus.
Okay. Ja. Und beide Gruppen bekommen dann jeweils einen Koffer?
Genau. Jede Gruppe hat den eigenen Koffer und fängt an, diesen Koffer zu öffnen und zu rätseln. Und hier merkt man schon, es ist auch wichtig, dass die Gruppen begleitet werden, dass es zumindest einen Beobachter gibt. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, wenn es mehrere Gruppen sind, weil man das ja auch entsprechend skalieren kann, also es ist kein Problem, das mit 50, 60 Personen zu machen, dann braucht es aber mehr Beobachter und die können intern sein. Dann schult man in der Kurzschulung so ein Stück weit, worauf gilt zu achten. Ansonsten ist es auch kein Problem, dass ich aus dem Netzwerk externe Kollegen anspreche, die das dann mitbegleiten. Und
okay, das heißt, also der Beobachter wär eine dritte Person, das wäre also jetzt niemand aus der Gruppe, wo du jetzt sagst, wer will jetzt mal beobachten, sondern die Personen sind auch nochmal gebrieft. Die kennen die Lösungen auch?
Die müssen die Lösung kennen.
Die müssen die Lösung kennen, ja.
Also häufig ist es so, dass es sich sogar ganz gut macht, wenn zum Beispiel eine Gruppe das selbst selbst einmal erlebt hat und selbst gespielt hat. Und diese Gruppe stellt danach die Beobachter.
Verstehe.
Häufig haben die dann am besten auch ein Verständnis davon, wie ist das gemeint, was funktioniert, was sind typische Hürden und können sich dann selbst auch sehr gut daran erinnern, dass, als sie das selbst erlebt haben.
Okay, und wenn du jetzt sagst, 50 Personen, also ich rede jetzt mal einfach von 10 Gruppen, 8 bis 10 Gruppen aus, wie viele Beobachtende brauchst du denn dann?
Also gut und angenehm zu handeln ist, wenn pro Beobachter oder Beobachterin zwei Gruppen betreut werden. Und die Gruppengröße ist zwischen 5 bis, ich sag mal, maximal 8 Personen. Okay, also bei weniger, also es gehen auch 4 Personen, aber unter 4 würde ich auf keinen Fall gehen, dann funktionieren bestimmte Interaktionsmuster in der Gruppe nicht mehr und meistens ist es ein guter Kipppunkt, dass der Ideenreichtum in der Gruppe auch so groß ist, dass ohne viel Hilfe sich die Gruppe durch dieses Rätsel durchrätselt. Ab 8 Personen muss ich sagen, ist es zu einfach, dass sich der ein oder andere einfach ausklingt und selbst gar nicht mehr mitmacht. Und das ist dann auch nicht das Ziel.
Verstehe. Gibt es sonstige noch Rollen, die du aufteilst oder vergibst, beziehungsweise sonstiges Material noch, was du vielleicht versteckst, was zur Rätselslösung beitragen kann?
Ja, ich will nicht alles verraten, weil dann, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen schon die Lösung auf der Hand. Aber ja, es gibt verschiedenes Material, was ich im Raum zum Beispiel auch aufhänge. Und teilweise geht es eben darum, also ein Beispiel ist, dass es ein Instruktionsplakat gibt. Darauf stehen ein paar Grundregeln. Aber wenn man sich dieses Plakat genauer anguckt, sind da nochmal andere Hinweise versteckt. Und Ziel ist es hier, dass man halt diese vierte Wand nochmal durchbricht als Teilnehmer und sich aus diesem Spielsetting nochmal rausbegibt und sich diese Wand nochmal anguckt, die dann auch in den Rätseln angesprochen wird. Und diesen Schritt raus ist zum Beispiel auch Teil eines Rätselelements oder kann zumindest Teil eines Rätselelements sein. Und dafür ist sowas zum Beispiel notwendig.
Okay, wow, das war eine kryptische, kryptische geheimhaltende Formulierung. Aber ich verstehe, also wir sollten nicht nur in den Koffer jetzt gleich schauen, sondern einfach ein bisschen gucken, wo sind wir, wie sind Dinge angeordnet, lateral denken, aber auch über den Spielekontext hinweg. Okay. Und sonstige Rollen noch? Also die Beobachtende, klar, du bist natürlich auch da. Als Moderator gibt es noch irgendetwas, was du so Teilnehmenden mit auf den Weg gibst.
Was total praktisch ist, wenn man jetzt große Gruppengrößen hat, dass es noch eine Assistenz gibt in einer Form, die dann noch mit koordiniert und sozusagen die Begleiter miteinander synchronisiert und austauscht. Es gibt auch Rollen, die innerhalb der Gruppe verteilt werden, aber die werden durch die Spielmechanik an sich verteilt. Also es gibt Rätsel, die dann bestimmte Rollen zuweisen oder auch wieder verändern. Aber die würde ich jetzt als Beobachter nicht jemandem zuschreiben. Und es ist auch ein sehr interessanter Effekt, wenn zum Beispiel eine Führungskraft mit dem Team gemeinsam dieses Spiel durchläuft, dann muss nicht zwangsläufig die Führungskraft die Gruppenleitung übernehmen. Und das macht eigentlich auch dann den Reiz aus, wenn man so völlig andere Rollenzuteilungen dann erleben kann.
Okay, wow. Also der Raum ist eingerichtet, das Poster mit den versteckten Informationen, die die Wand betreffen, ist aufgehangen. Wie geht's dann los? Also wo ist so der Startmoment? Gibt es noch einleitende Instruktionen von dir oder geht es einfach mit dem Öffnen des Koffers los? Wie kommen die Teilnehmenden dann so in diesen Rätsel- und Spieleflow?
Also in dem Moment gibt es erstmal ein kurzes Intro. Häufig ist es wichtig, nochmal so ein Live-Escape-Game kurz zu erklären. Einige haben Erfahrungen, andere nicht. Das ist ganz praktisch. Die Gruppenzuteilung erfolgt dann auch gerne zufällig. Man kann es aber auch in Teams sortieren. Und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt eine Mappe, eine Briefing-Mappe. Und in dieser Briefing-Mappe ist kurz das Setting erklärt. Es gibt da auch schon wieder diverse Informationen, die versteckt sind. Und da wird dann auch die Gruppeneinteilung deutlich. Und mit dieser Briefing-Mappe ausgerüstet, kommt dann die Gruppe zusammen. Und die erste Aufgabe ist dann schon, den Koffer irgendwie aufzukriegen. Und das ist dann so das Einstiegsrätsel, das ist relativ einfach, wo es einfach darum geht, den Schlüssel zum Koffer zu finden. Und da gibt es dann Hinweise, die in der Mappe sagen, okay, der Schlüssel muss irgendwo am Koffer versteckt sein und dann wird der Koffer nochmal von allen Seiten begutachtet, der Schlüssel gefunden, ja. Der erste Moment der Erleichterung, der Koffer geht auf und dann begrüßen einen ganz viele verschlossene Boxen und verschiedenstes Material, was dann erstmal meistens ausgebreitet wird und dann wird erstmal sondiert und dann stürzen sich alle schon so ins Getümmel, dass man merkt, spätestens jetzt ist auch vergessen, in welchem Setting man sich befindet und jetzt tauchen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen richtig ab und sind dann auch schon richtig in ihrer eigenen Welt.
Okay, wow. Du, ich habe noch eine Frage vergessen. Also über die Teilnehmendenzahl und auch die Skalierbarkeit hatten wir gesprochen, beobachten haben wir gesprochen. Nur damit unsere Hörenden noch so ein Gefühl dafür bekommen, wie lange dauert denn das New Work Escape Game und mit wie vielen Rätseln sehen wir uns denn da konfrontiert?
Also ich würde das so veranschlagen, dass man ungefähr eine halbe Stunde fürs Intro einplant, um auch die letzten Fragen zu klären, dass alle ankommen. Das Spiel an sich ist so gebaut, dass es ungefähr eine Stunde in Anspruch nimmt. Danach ist meistens ein Moment, wo man sich kurz drüber freut, dass man es gelöst hat, eine Süßigkeit isst, den Kopf kurz auslüftet. Und ich würde auf jeden Fall ein zweistündiges Debriefing veranschlagen, weil das Debriefing an dem Moment wirklich das wichtigste Element ist. Und das kann man ganz unterschiedlich, also man kann es auch länger machen, aber ich würde mindestens das zweistündige Debriefing ansetzen, wo man dann nochmal gemeinsam mit den Teilnehmern auch drauf schaut, was ist passiert, wie haben wir uns verhalten, wie sind wir in den einzelnen Rätseln vorgegangen. Und da würde ich auf jeden Fall die Zeit für einplanen.
Okay. Und sag mal, in dieser Briefing-Mappe, also bekommt eigentlich jeder Spielende die exakt identische Briefing-Mappe oder sind die auch wieder so ein bisschen unterschiedlich? Ja?
Die sind ein bisschen unterschiedlich, weil es teilweise natürlich einerseits auch der Gruppeneinteilung dient. Also da steht dann zum Beispiel so ein Satz, dein Koffer hat die Farbe XY und dann ist klar, okay, ich muss in die Gruppe mit dem blauen Koffer. Es gibt aber auch andere kleinere Unterschiede in den Briefings. Also ich habe dann tatsächlich sehr viele individuelle Mappen vorbereitet, die aber von außen alle gleich aussehen.
Erstmal identisch aussehen. Okay, verstehe. Ja, Mensch, also der Koffer, also ich habe verstanden, der erste Rätsel, Schlüssel finden, Koffer öffnen, da sind da noch viele weitere andere Rätsel. Sind das auch wieder kleine Koffer? Wie hast du die haptisch gebaut? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also da bin ich auch sehr experimentell vorgegangen. Also ich habe von alten Zigarrenholzkisten mit Schlössern versehen. Es gibt Papierboxen, es gibt kleine Röhren, es gibt alles Mögliche, was ich finden konnte und wo ich auf eine kreative Art ein Schloss ranbasteln konnte, wird verwendet und findet in diesem Koffer Verwendung. Auch ein Buch, also alles, was ich finden kann.
Okay, gut. Und wie geht's dann los? Oder was beobachtest du häufig? Wie nähern sich die Teilnehmenden? Viele verschiedene interessant wirkende Gegenstände mit Schlössern, Tipps, Tricks, Aufklebern, wie auch immer. Ist dann erstmal so ein bisschen Chaos und es führt zu viel paralleler Arbeit? Oder erlebst du die Teams?
Also sehr häufig entsteht die initial gleiche Dynamik wie in dem Escape Room. Das heißt, zwei Leute legen sofort los. Es gibt dann aber auch immer wieder den einen oder anderen, der zur Disziplin aufruft und sagt, wir sortieren das erstmal. Und ich habe schon von nach Größe sortierten Boxen, die dort sortiert aufgereiht wurden, bis hin zum absoluten Chaos. Und nach 10 Minuten muss man so den ersten Tipp geben, ob man nicht auch irgendwann anfangen möchte, eine der Boxen zu öffnen und welche denn eventuell einen Hinweis beinhaltet. Alles erlebt. Und das ist meistens die Phase, wo so die Gruppendynamik auch so voll reinkommt und das ist auch so Ziel der Sache, dass die Gruppe erstmal abtauchen kann. Der Hinweis oder die erste Box, die dann geöffnet wird, verteilt dann häufig bestimmte Gruppenrollen. Und es gibt da verschiedene Lösungen für, die ich besonders gerne verwende, ist, dass es auf die Art passiert, dass die Box geöffnet wird und da drin steht, Gratulation, du hast die Initiative ergriffen, du bist ab jetzt Gruppenleiter. Und dann ist die erste Reaktion schon das, wo ich sagen muss, Also von, ach Gott, nee. Und dann wird die Box weitergereicht, liest du mal vor. Oder ja, war ja klar, dass ich das wieder bin. Und im Nachgang ist es total spannend zu beobachten, wie und gemeinsam mit der Gruppe zu reflektieren, wie alleine mit so einer zufälligen Vergabe von Führung umgegangen wird. Und wer sich da vielleicht viel eher in der Gruppenrolle gesehen hätte oder wie jemand damit umgeht, der eigentlich ganz, also ganz selten in so einer Gruppenrolle ist. Und überraschend ist das, oder wenig überraschend ist in dem Moment, dass natürlich meistens die Person, die als erstes danach greift, am lautesten ruft, dass die natürlich auch als erstes diese Box aufmacht. Und diese Dynamik zu reflektieren, naja, der am lautesten schreit, ist am Ende Führungskraft. Ist das unbedingt der Weg, den wir haben wollen? Ist das unbedingt das Ziel? Alleine diese, also da sieht man so, alleine so ein kurzer Moment kann schon ganz viel Reflexionsfläche bieten.
Ja, und sag mal, du hast das jetzt nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt, ne? Wenn du so nach 10 Minuten dann auch einen Tipp geben wirst, so, okay, wollt ihr beginnen, die Boxen zu öffnen in dem Fall? Gibt es noch so andere neuralgische Momente, wo du eingreifst? Ich habe verstanden, die Beobachtenden, die sind wirklich nur Beobachten. Die würden also jetzt nicht einen Tipp geben. Ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen Teilnehmenden vielleicht doch auch mal so zu den Beobachtenden hinschauen und sagen, oh, hilf uns, wie machen wir am besten weiter? Wie tarierst du das auch aus? Also, dass du weißt, wann du intervenierst, so quasi aus einer Metaebene, als Tippgeber, als externe Ressource in dem Fall. Ja, hast du da noch auch noch ein Beispiel, wo du unbedingt eingreifen musst, weil so vielleicht Scheitern droht?
Ja, also es gibt Rätsel, da ist das Scheitern quasi auch, also je nach Setup, aber es gibt auch Rätsel, da ist das Scheitern Teil des Spiels oder Teil der Erfahrungen, die auch gemacht werden sollen. Und jeder Beobachter bekommt eine Art Zeitplan. Für jedes Rätsel ist eine bestimmte Zeit veranschlagt. Und wenn sich das Rätsel darüber hinaus bewegt, dann gibt es verschiedene, ich sag mal, also verschiedene klare Hinweise und die reichen von einem subtilen, hey, habt ihr das Ganze schon mal von der anderen Seite betrachtet? Bis hin zu, vielleicht dreht ihr jede Box nochmal um. Und auf die Art kann man auf jeden Fall nochmal helfen. Und es gibt auch alle Boxen sind so gebaut, dass es quasi eine Notlösung gibt. Also wenn wirklich mal ein Fehler passiert sein sollte, der falsche Schlüssel, der falsche Schloss dabei, dann gibt es immer eine Art Notfallöffnungsmechanismus. So, dass die Beobachter eingreifen können und sagen, okay, irgendwas funktioniert hier nicht, aber ihr habt das Rätsel eigentlich richtig gelöst. Ich öffne die Box für euch und dann können wir weitergehen.
Quasi der, ist das dann der Power-Up-Button im digitalen Spiel oder die Unterwelt, wo du dann den alternativen Weg nehmen kannst. Ja.
Ja.
Okay, ich verstehe. Also ich, ja, stell mir das so vor, viele kleine Gegenstände, es wird gerätselt, es wird gelesen, es wird im Raum umhergegangen, die Beobachter und Beobachterinnen werden adressiert, du wirst vielleicht auch noch mit reingerufen. Aber so nach und nach öffnen sich die Boxen. Die Teilnehmenden erleben sich, feiern vielleicht, ne, oder jetzt in dem Fall scheitern. Was, ja, sind denn so vielleicht noch zwei weitere Rätselarten? Kannst du da vielleicht, ohne die Lösung zu verraten, aber vielleicht noch so ein, zwei ja, Spieledynamiken oder Rätseldynamiken erklären oder
Gerne,
zeigen?
also ich kann gerne mal so ein Rätsel, so eine Rätselbox kann ich ja mal beschreiben. Und vorher würde ich noch mal kurz, weil du gesagt hast, so verschiedene Rätselarten. Also es gibt für mich insgesamt, also als die Person, die das zusammenbaut, gibt es vier verschiedene Rätselarten. Es gibt einmal die inhaltlichen Rätsel und die Module, und davon würde ich insgesamt so ungefähr 4 bis 5 mit rannehmen. Mehr wird zu viel, da habe ich das Gefühl, dann verliert sich das und es wird auch zu breit. Es gibt dann bestimmte Filler-Rätsel, also es gibt bestimmte Rätsel, die sollen einfach nur ein wenig Zeit auffüllen. Das ist dann häufig wichtig, wenn es darum geht, dass eine Gruppe im bestimmten Zeitraum in dieser Konstellation zusammengearbeitet hat oder etwas anderes vergessen soll, an dem sie vielleicht vorher gearbeitet haben. Es gibt einige Adapterrätsel. Adapterrätsel nenne ich so, weil manchmal ist es so, dass das Ergebnis eine Zahlenkombination ist. Das nächste Schloss braucht aber einen tatsächlichen Schlüssel und dann brauche ich ein kurzes Zwischenrätsel, was einfach nur diese Zahlenkombination, womit sich damit dann wiederum der Schlüssel irgendwie in einer anderen Box öffnen lässt. Also solche Adapterrätsel brauche ich, damit ich das modular halt zusammensetzen kann. Und es gibt einige Rätsel, die auf einer Metaebene ansetzen. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass ich in diesen Briefing-Unterlagen einen zusätzlichen Brief mit reinlege. Der ist dann klassifiziert als Top Secret. Und dann kann man den öffnen und da steht dann drauf, Vorsicht, in eurer Gruppe befindet sich ein Maulwurf. Beobachte die anderen, einer davon wird versuchen, euch zu sabotieren. Behalte die anderen im Auge. Aber du bist nicht der Maulwurf. Und wenn, wenn ich diesen Brief an jeden in der Gruppe gebe und man im Endeffekt dann rausstellt, es gab doch keinen Maulwurf, dann ist das auch schon wieder auf einer Metaebene ein Rätsel, was man mit reinnehmen kann oder nicht. Und es gibt auch andere Spielmechaniken, die über das gesamte Spiel das, oder das gesamte Rätsel hinweg die Mechanik und die Interaktion verändern. Da würde zum Beispiel dazu zählen, dass ich nach jedem Spiel oder nach jeder Rätselbox gibt es dann zum Beispiel so ein paar Edelstein-Token. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Setting habe, dass man irgendwie einen Bankraub irgendwie auflöst und nach findet man sozusagen Teile dieses Bankraubs und dann ist am Ende jedes Rätsels die Aufgabe, verteile die gefundenen Schätze unter allen Beteiligten so, dass die Personen, die am meisten zur Lösung beigetragen haben, den größeren Anteil bekommen. Das löst natürlich automatisch Diskussionen in der Gruppe aus und wer hat jetzt wirklich dazu beigetragen, wer hat es nur ausgeführt, und das ist natürlich dann auch wieder eine sehr interessante Grundlage.
Okay. Und sag mal, ist das eigentlich immer die Storyline von den Koffern oder hast du da auch verschiedene Stories entwickelt, wie zum Beispiel jetzt der Bankraub, der aufgelöst wird?
Also ich habe mehrere Stories. Besonders häufig und gerne nutze ich einmal das Setting, dass man einen Datenträger finden muss in einem Koffer von einem Geheimagenten. Oder das Setting, dass man einen Bankraub eben auflöst, sozusagen einen alten Bankraubkoffer findet und daraus jetzt die Schätze bergen muss. Was mir dabei wichtig ist bei den Settings, ist, dass es eben nicht ein Bürosetting ist oder ein arbeitsnahes Setting.
Okay.
Ja, also
verstehe.
Da sehe ich nämlich auch den großen Vorteil bei diesem Game-Based Learning, dass dadurch, dass das Szenario so weit weg von der Arbeitsrealität ist, im Idealfall, bietet es eben auch völlig andere Regeln und Grundlagen und man findet sich nicht automatisch in den gleichen Rollen wieder, als wenn ich sagen würde, wir spielen jetzt mal Bürosetting und jeder rutscht sofort in seine typische Rolle hinein.
Gut, außer du spielst dieses Rätsel beim Geheimdienst, ja, dann wäre es eine Real-Life-Simulation, ja, aber vielleicht auch mal mit Bankräubern, ja, dann fühlen die sich vielleicht zurückerinnert. Okay, verstehe. Ich habe also verstanden, die Rätsel sind jetzt nach und nach werden die gelöst, wie gesagt, manchmal scheitert man, manchmal gibst du Tipps. Wie ist denn so dann das Ende und wie machst du da auch diese Überbrückung? Du hast vorhin schon mal gesagt, dann gibt es vielleicht nochmal eine kurze Pause hin zum Debriefing, hin dann auch zum Lernziel des Tages. Wie müssen wir uns da den Abschluss vorstellen? So circa nach einer Stunde, sagtest du, ne?
Ja, also ich habe ja gesagt, dass das Spiel am besten in Gruppen gespielt wird und ein Grund dafür ist, dass es zum Beispiel auch ein Rätselelement gibt, wo ein Gruppenmitglied ausgetauscht wird. Also ein Gruppenmitglied muss die Gruppe wechseln und im Nachgang, im Debriefing, kommen dann die beiden Gruppen wieder zusammen und tauschen untereinander eben auch aus, wie sie die verschiedenen Spielelemente erlebt haben. Diese Gruppen werden dann auch gegen Ende wieder aufgelöst und das letzte Rätsel ist bei allen Spielsettings, die ich gebaut habe, gleich, nämlich, dass alle Gruppen zur gemeinsamen Lösung beitragen. Das soll auch so ein bisschen diesen Spirit widerspiegeln, dass es am Anfang so ein, wer ist die schnellste Gruppe suggeriert und am Ende stellt sich aber raus, ich brauche eigentlich jede Gruppe und ich brauche von jeder Gruppe Informationen, um auch wirklich das Rätsel zu lösen am Ende. Und das stellt, es ist dann meistens so, dass die letzte Box an einem völlig anderen Ort ist. Dort finden sich dann alle Gruppenmitglieder zusammen ein, öffnen die und diesen letzten Koffer habe ich meistens dann gefüllt mit verschiedensten Süßigkeiten. Alle freuen sich, nehmen sich was raus, holen sich einen Kaffee und tauschen sich schon mal ein bisschen informell aus. Ach, erinnerst du dich und was ist denn da passiert? Yeah. Und ja, und dann nach einem bisschen Durchatmen geht's ins Debriefing. Im Debriefing hängt es ein bisschen davon ab, also die gewünschte Intensität. Man kann natürlich man kann natürlich die einzelnen Gruppen per Video aufnehmen und man kann auch ein Video-Feedback dazu machen, eine wirklich tiefgehende Analyse mit einzelnen Teams im Nachgang, die richtigen Workshop-Charakter haben machen. Was viel häufiger der Fall ist, ist, dass die Beobachter und Beobachterinnen Zitate notieren, die sie hören. Okay. Und während wir sozusagen chronologisch durchgehen, welche einzelnen Rätsel hatten auch welchen Hintergrund und was konnte man da beobachten, kann man dann diese Zitate anheften. Und häufig ist das der Moment, wo ganz viel gelacht wird und ganz viel, aber das habe ich ja nicht so gemeint. Und ja, das habe ich vielleicht gesagt, aber das war doch ein ganz anderer Kontext. Und dann braucht man als Moderator meistens gar nicht so viel sagen, weil mein Ansatz ist auch hier, dass es mir nicht darum geht zu sagen, das ist die eine wahre Lösung. Und so wäre es perfekt gewesen, sondern viel eher diese Frage zu stellen, wie habt ihr das gelöst und was passiert, wenn ihr die gleiche Lösung in der Organisation anwendet? Und ist das überhaupt euer Ziel? Fandet ihr das gut oder wenn es anders gewünscht ist, was müsste passieren und wie hättet ihr euch das in dem Moment eigentlich auch anders gewünscht? Und das ist dann der Moment in diesem Debriefing, wo häufig so richtig viel passiert. Also da merkt man, dass laute Personen sehr leise werden, leise Personen doch nochmal was ansprechen, viel nachgedacht wird und viel, ja, so ein Kopfnicken entsteht von dem, da entsteht viel diese Dynamik von, wir wollen hier was bewegen und den Stein ins Rollen bringen.
Ja, und entstehen dann noch Artefakte? Also das ist ja dann so ein Gespräch, klar, getriggert durch das gemeinsame Erleben, durch die Beobachtung, durch die Reflexion, durch die Zitate, natürlich dann auch durch die Debriefing-Frage. Wie erntest du sozusagen dann auch Commitment oder vielleicht auch ganz konkrete Verhaltensveränderungen und Aktionen für die Arbeitswelt der Teilnehmenden?
Und das hängt stark davon ab, in welchem Kontext das eingesetzt wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Follow-up-Prozess gestaltet. Das reicht von Workshops, dass man wirklich gemeinsam in den Teams nochmal konkret erarbeitet, welche Auswirkungen hat das für uns und wie wollen wir unser Team möglicherweise strukturieren. Man kann das aber auch als Open Space gestalten, so dass man auch größere Gruppen gemeinsam an den Themen im Nachmittag dann weiterarbeiten lässt. Ich habe auch schon ein Setup gehabt, da ging es danach um Feedback-Gespräche. Und dann gab es auch noch, weil es einfach eine sehr schöne Brücke war, weil es leichter ist, jemandem das Feedback zu geben. Ich fand das nicht schön, als du mir das Paket aus der Hand genommen hast. Häufig steckt dann aber auch irgendwo dahinter, ich mag das übrigens auch nicht, wenn du mir im Berufsalltag ständig die guten Projekte vor der Nase wegschnappst. Und diese Brücke zu schaffen und darüber dann zum Beispiel das Thema Feedback geben und Fehlerkultur aufzugreifen, ist dann auch eine Möglichkeit. Das hängt aber, wie gesagt, sehr stark davon ab, in welchem Kontext. Natürlich, ja. Ich habe das bisher eingesetzt in Seminaren, wo man teilweise danach dann auf Führungstheorien geschaut hat und das wirklich auch von der theoretischen Basis auseinandergenommen hat. Das eingesetzt in Kick-Off-Workshops, wo es um das Thema Change ging und die Bereitschaft für Veränderung. Und ich habe das auch eingesetzt in einfach Workshop-Formaten, wo im Anschluss dann so ein Open Space in einer kleineren Version stattgefunden hat, wo dann wirklich auch identifiziert wurde, wie soll das Ganze weitergehen.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, ne? Das eine ist natürlich die Zielzone, dann die Rätsel, die inhaltlichen Teile und Rätsel, aber dann ja, passieren ja Dinge, die ja, die Gruppendynamik entstehen lässt, und das sind dann ja auch vielleicht Fokuspunkte, die für die Gruppe in der Zeit, in der Konstellation dann wertvoll sind, ne? Okay, und das ist ja dann auch so, klar, unsere Aufgabe im Debriefing, genau. Oder eben dann auch in den vertiefenden Formaten, finde ich ja sehr schön, da Open Space oder dann nochmal ein Input und einen Workshop-Charakter anzuschließen. Okay, das, so lerne ich auf jeden Fall, das Escape Game wäre auf jeden Fall etwas, was du relativ früh in einem Workshop oder in einer Veränderungsinitiative einsetzen würdest, damit du und die Teilnehmer sich darauf immer auch beziehen können. Hm?
Absolut. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, früh einzusetzen. Früh ist jetzt natürlich relativ. Wenn ich drei Tage habe, kann ich das auch am Ende des ersten Tages einsetzen. Mhm. Dann hat es auch so eine Mischung aus einer teambildenden Komponente, und trotzdem irgendwo ist es ja im Gesamtverlauf immer noch recht früh. Ich finde es wichtig, dass es nicht einfach verpufft. Also wenn man das einfach nur durchführt und ne, genau wie so ein Escape Room, dann macht es mal Spaß und dann verpufft es und man arbeitet damit nicht weiter. Das ist auf jeden Fall schade. Ich finde, was ich als wirklich großen Vorteil bisher erlebt habe, ist, dass die Inhalte, die dabei hochkommen, auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Also das schönste Feedback, was ich mal dazu bekommen habe, war von einem Teilnehmer, wo ich ein halbes Jahr später nochmal in der Organisation zu einem anderen Thema war und habe den durch Zufall auf dem Flur getroffen, und der meinte, wir reden heute noch darüber. Wir reden heute noch über die Inhalte und das, was da passiert ist. Und da habe ich so für mich gedacht, an wie viele Seminare und Workshops kann man sich ein halbes Jahr später noch gut erinnern, und wenn ein halbes Jahr später immer noch darüber gesprochen wird, dann hat es definitiv was bewegt und hat irgendwo einen Punkt getroffen, wo ich glaube, genau darum geht es. Und diese Energie dann zu bündeln und zu nutzen, um wirklich auch Bewegung zu erreichen, das ist dann letztendlich die Frage, wie man diesen Folgeprozess gestaltet.
Ja, absolut, absolut. Ja, und Mensch, hast du noch so ein anderes besonderes Ereignis beim Spielen des New Work Escape Games, das du uns noch berichten kannst?
Also was ich sagen kann, ist, dass ich selbst immer wieder überrascht werde. Also man setzt sich an so ein Rätsel und man versucht zu antizipieren, wie wird das gelöst und wie kann man verschiedene Möglichkeiten zulassen. Und egal wie oft ich das durchgeführt habe, bisher bin ich immer überrascht worden über doch nochmal völlig andere Lösungen, völlig andere Interpretationen und völlig andere Vorgehensweisen.
Ja.
Also da muss ich wirklich sagen, da war bisher immer was Schönes dabei. Und bisher wurde auch immer, also ich habe noch keins davon erlebt, wo was wirklich zu einer Verzweiflung oder zu Ärger geführt hat, sondern meistens und eigentlich immer mit viel Lachen und viel Spaß dabei und trotzdem die Ernsthaftigkeit, dass das Thema, was dahinter steht, danach wirklich gut verstanden wurde. Aber man eben eine andere Möglichkeit hat, darüber zu reden.
Genau.
Also vielleicht noch ein Beispiel. Und zwar, da erzähle ich noch ein Rätsel. Und zwar gibt es eine, ich nenne es die Eierbox. Das ist eine Box, darin befinden sich drei ausgeblasene Eier. Die sind nummeriert und auf jedem Ei steht eine Zahl. 1, 2, 3. Mhm. In jedem dieser ausgeblasenen Eier habe ich vorher mühsam einen kleinen Zettel reingedreht, so dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen können, da ist was drin, aber ich komme nicht ran. Und hier geht es um das Thema Mut und Innovationskraft, ne? Also Mut auch gerade als agilen Wert zu sagen, ich mache das jetzt kaputt. Und es gibt keinen Weg zurück mehr. Ich kriege dieses Ei auch nicht nochmal zusammengeklebt oder ich mache es nur so ein bisschen kaputt. Ich muss es richtig kaputt machen. Und alleine, wie sich Gruppen in dem Moment verhalten und dann, okay, aber wir machen alle gleichzeitig eins kaputt und 1, 2, 3 und oder wir machen erst eins kaputt und dann gucken wir mal, was drin steht und dann die 2. Also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und im ersten Ei steckt ein Zettel, da steht dann drauf, super, manchmal muss man mit alten Gewohnheiten brechen, um an die Lösung zu kommen. Die erste Zahl ist 5. Jetzt merken die Gruppenteilnehmer, ah ja, da ist was drin, das ist also der richtige Weg, machen das zweite Ei kaputt, da steht dann, das ging fix, schade um das schöne Ei, jemand musste es mühsam ausblasen, die zweite Zahl ist 7, die dritte Zahl ist 9 und im dritten Ei steht, oh je, dieses Ei hätte nicht kaputt gemacht werden müssen. Und dann fällt auf, dass das Zahlenschloss nur 3 Zahlen benötigt. Aber man ist so schön im Groove drin und man ist so dabei, alles kaputt zu machen, dass dann eben auch das dritte Ei noch kein einziges Mal eins dieser Spiele überlebt hat. Und das ist meistens ein Moment, wo zum Beispiel ganz interessant zu beobachten ist, wie ist die Fehlerkultur? Das dritte Ei wird dann teilweise unter den Tisch gekehrt und das heißt, ja, nee, was hier drauf steht, ist nicht wichtig. Oder ja, aber du hast gesagt, ich soll es kaputt machen und das jetzt ist es deine Schuld. Und da merkt man, wie wird mit Fehlern umgegangen. Und ganz häufig wird man natürlich vorher gefragt, dürfen wir das überhaupt kaputt machen?
Ja, ja.
Und dieses Rätsel, finde ich, zeigt schön dieses Kontinuum, dass es mir gar nicht darum geht zu sagen, es gibt nur diesen einen wahren Wert, sondern es braucht eben den Mut, bestimmte Dinge auch kaputt zu machen und zu verändern. Wenn ich aber permanent einfach nur der Veränderung wegen Dinge kaputt mache, dann kann es passieren, dass ich irgendwann übers Ziel hinausschieße. Okay. Und mit diesem Bild gehen die Teilnehmer dann weiter und dann kann man in einem Gespräch sagen, du, das ist mein Ei Nummer 3. Wir können jetzt gerne gucken, was Nummer 1 und 2 ist, was wir jetzt kaputt machen. Und dieses Thema hier ist Ei Nummer 3, das wird erst kaputt gemacht, wenn wir es wirklich brauchen.
Okay, ja, spannend.
Da findet sich dann halt auch ganz andere Wörter und damit können Teams dann auch ganz anders weiterarbeiten und auch später wieder aufgreifen.
Ja, wow. Also ganz viele, ich lerne jedes Rätsel, ganz viele Metaphern, Cliffhanger, Loops, wenn man den Begriff mag, und die dann, dann ganz viele Debriefing-Momente, ja, teilweise auch mehrere Monate nach dem Workshop oder nach dem Erleben dann des Spiels ermöglichen. Wow. Du, ich meine, ich stelle mir das vor, da passiert jetzt extrem viel, ne? Der Koffer, die Rätsel, die Beobachtenden, dann hast du mindestens, also ne, idealerweise 2 Gruppen, teilweise sogar noch mehr. Was ist denn so dein ultimativer Facilitation-Tipp für unsere Hörenden? Also gerade wenn man so ein Serious Game hat, wo ganz viele, ich sag mal, große und kleine Entscheidungsmomente, ganz viel Gruppendynamik, ganz viele Optionen einfach entstehen. Was würdest du da empfehlen?
Ich glaube, meine Empfehlung wäre, die Gruppe weiß am besten, welches Thema gerade Priorität hat. Häufig ist dieser Gedanke, dass auch ich mit einer Idee reinkomme und ich denke, wahrscheinlich wird dieses Rätsel ganz groß einschlagen oder das wird wahrscheinlich das Thema sein, was hier dahinter steckt. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese breite Wiese aufzumachen, weil ich gemerkt habe, häufig, wenn ich ein Serious Game nehme, was sehr eng gegriffen ist, dann kann ich da wirklich mit dem Hammer den Nagel auf den Kopf treffen. Ich kann aber auch voll daneben hauen und dann bearbeite ich möglicherweise ein Thema, was der Gruppe auch hilft, aber was nicht wirklich das Thema schlechthin ist. Und durch diese breite Wiese am Ende auch diese Offenheit zu haben und zu schauen, welches Thema ist gerade das, was am meisten unter den Fingernägeln brennt und welches Thema hat am meisten Emotionen freigeschaltet, und sich darauf dann auch wirklich einlassen und diese Freiheit auch zu geben.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, also klar, Wiese, ne, ist dann in dem Fall, ne, so, du hattest da vorhin schon mal gesagt, ne, so die Blumenwiese ausbreiten. Manchmal denke ich allerdings auch, wenn wir ein sehr spitzes Serious Game haben, ja, fast schon eine Simulation, auch da, ne, so diese kleinen, gruppendynamischen Elemente, körpersprachliche Signale, nonverbales, in der Sprache, wenn wir vielleicht remote unterwegs sind, da kann das auch passieren, ne? Nur häufig sind wir dann vielleicht als Moderierende so geprimed und wollen unbedingt das Ergebnis und die Zahl und die Steigerung und die Erkenntnis vielleicht so auslösen, dass wir vielleicht dann auch das, was die Gruppe, ne, in dem Moment dann am besten weiß oder am besten gebrauchen kann, vielleicht übersehen. Ne? Okay, wow, spannend. Mensch, Jannik, du hast ja aber jetzt nicht nur das Spiel als wirksam, ja, für die Themen, die du vorhin angesprochen hast, Change, Führung, je nachdem, was dann, sehr, sehr wandlungsfähig, ne? Weil du hast es ja entwickelt und also ich stelle mir das so vor, ich rufe dich an, ich gebe dir natürlich ein Briefing, ich erzähle dir vom Thema des Tages, eine Initiative, vielleicht eine Veränderung, die ich im Blick habe. Also machst du dann alle Rätsel neu oder ist es so, dass du sagst, hier entwickle ich nochmal eins, um da sehr nah dran zu sein an vielleicht einer Metapher oder einem Themengebiet, was du auch noch vorstellen willst? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viel Individualisierung ist da drin bei deinen verschiedenen Gruppen und wie entwickelst du diese Rätsel? Also hast du da vielleicht auch noch so, kannst du da so einen Einblick geben, was ist da so dein Hauptaugenmerk oder fallen dir die einfach nach einer kreativen Brainstorming-Session oder einem Glas Lieblingsgetränk ein?
Genau. Also, das ist eine gute Frage. Ich habe vorhin ja von diesen Modulrätseln geredet, ne? Also diese inhaltlichen Module. Und da habe ich quasi ein Portfolio, wo ich sage, okay, ich habe da so zwischen 5 bis 10, also ich passt die natürlich immer noch an, deswegen ist die Zahl so ein bisschen flexibler. Ich habe da so 7 fest und dann tüftel ich immer noch an einigen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, welche nimmt man rein, welche lässt man raus? Also es gibt quasi einerseits so ein paar Klassiker, die ich häufig empfehle, mit drin zu lassen. Zum Beispiel diesen Wechsel von einer Person in der Gruppe. Häufig dieses Rätsel mit den Eiern, weil das sich einfach sehr gut macht, weil da häufig nochmal andere Dinge sehr deutlich werden. Also es gibt so ein paar Elemente, die einfach auch diesen ganzen Setup eine gewisse Struktur geben. Und dann gibt es einige, wo man sagen kann, wollen wir den Schwerpunkt eher hier drauflegen, da drauflegen? Wie schwierig soll das Ganze gemacht sein? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine gute Metapher finde, also oder etwas finde, wo man sagt, okay, das hat auch viel mit dem Produkt zu tun oder mit einer bestimmten Situation, dann würde ich da auch gucken, ob ich das zum Beispiel nochmal anpasse. Ganz leicht, im einfachsten ist es natürlich, das Corporate Design anzupassen. Also an der einen oder anderen Stelle zu sagen, da versteckt man vielleicht noch was. Was ich auch schon gemacht habe, das ist dann natürlich eine Frage, wie weit da auch der Kunde gehen möchte, ist zum Beispiel das Digitale mit einzubinden. Dann hat man halt mit der Organisation gemeinsam auf der Website Hinweise versteckt. Die Teilnehmer finden ein Tablet, müssen auf der Unternehmenswebseite nach Hinweisen suchen. Man kann Sachen machen, dass man so kleine Gags einbaut, dass meinetwegen die gesuchte Person beim Bankraub ist dann halt das Gesicht des CEOs, was dort mit eingebaut ist. Da müssen natürlich die Leute zustimmen, sorgt aber häufig dafür, dass genau dort dann auch nochmal eine höhere Verbindung entsteht.
Ja. Okay. Und also und inhaltlich, also sag ich jetzt mal, ich stelle mir das jetzt so vor, ich kann dich anrufen und sagen, Mensch, wir haben hier viele Prozesse, die aktualisiert werden. Und dann würdest du dich jetzt mit diesem Prozessvisualisierung, Anpassung, vielleicht experimentieren, würdest du dich jetzt hinsetzen und für uns dann ein individuelles Rätsel, was sich dann als Metapher, als Gesprächsstarter eignet, designen?
Also was ich da erlebt habe bisher ist, dass häufig, das klingt total schwierig und das klingt total unmöglich, häufig ist es da ganz viel gemeinsame Arbeit und Co-Kreativität dabei. Und wenn ich quasi mein Portfolio ausbreite und mich hinsetze und sage, das und das sind verschiedene Rätsel, die ich im Angebot habe, dann kommt häufig schon von zum Beispiel HR-Seite oder von dem Team, was das begleitet, ach, aber wäre es denn nicht auch möglich, ein Rätsel zu machen, was ungefähr so und so? Und dann hat man schon mal eine erste Ausgangsbasis und dann bin ich, glaube ich, was das Thema Spielmechaniken und Rätselmechaniken angeht, firm genug, und in dem Moment zu gucken, würde das funktionieren? Wenn ja, was braucht's, damit's gut reinpasst? Wenn nein, wie müsste ich das anpassen? Und das erhöht natürlich auch nochmal wieder das, wenn natürlich dann so das eigene selbst konzipierte Rätsel das dann auch mit reinschafft, dann ist natürlich auch, sind natürlich alle total stolz und wollen das dann natürlich auch mitbegleiten. Und das ist wieder dieser Moment von Beteiligung mit reinzubringen. Und das kann man unterschiedlich intensiv gestalten.
Verstehe, ja. Okay, das heißt also jetzt nicht nur Module für den Koffer, sondern dann auch wiederum Module und Rätselarten, hattest du ja erwähnt. Gibt es da ein besonderes Framework, mit dem du gerne arbeitest beim Entwickeln dann von Rätseln?
Also ich bin mir nicht sicher, wie du das mit Framework meinst. Also was häufig passiert, wie ich auf so eine Idee komme, ist eigentlich, dass ich zum Beispiel aus so einer Spielsituation, also wenn ich jetzt im Brettspiel bin, dann habe ich häufig nochmal den Blick für die Gruppe und dann sehe ich, was passiert eigentlich gerade und warum funktioniert dieses Spiel gut oder nicht gut? Warum verliert eine Gruppe das Interesse an einem Spiel? Warum ist eine Gruppe gerade total interessiert? Welche Spielmechaniken sind hier wie konzeptioniert? Welche Informationen sind geteilt? Welche sind nicht geteilt? Was will das Spiel eigentlich von der Gruppe? Und dann erlebe ich häufig Beziehungen, die es auch in Unternehmen gibt und die es in Unternehmenkontexten gibt, wo ich sage, da braucht es manchmal gar nicht viel, einfach noch mal ein bisschen was rechts und links abzuschneiden, ein bisschen mehr streamline und am Ende hat man eine Rätselbox, die das auf den Punkt bringt, eine bestimmte Mechanik und es damit besonders wahrscheinlich macht, dass auch eine ähnliche Gruppendynamik auftritt.
Okay, verstehe. Ja, ich meinte genau diese Elemente, ne? Zielverhalten, Artefakte, die entstehen, Feedback-Mechanismen dann während des Rätsels, das Scoreboarding, du hattest ja auch schon erwähnt, ne? Okay, hier gibt es dann in der Bankraubmetapher vielleicht dann Diamanten zu gewinnen, ne? Aber das auch auszutarieren, wie viele und wann. Und genau, das sind so die Dinge, Gamification by Design, ne? Das ist mal so ein Workshop, den ich besucht hatte, es war eigentlich eher eine Session auf einer Konferenz, genau, wo dann diese Schritte oder diese Elemente erstmal angedacht werden, ne? Was ist möglich, wie sieht das dann aus, ne? Ist es eine Karte, ist es ein Brett, ist es ein Ei, ne? Ist es eine Uhr, ist da was versteckt, brauchen wir da handwerkliche Fähigkeiten, ne? Und dann auch immer zu gucken, okay, wie ist der Übertrag, natürlich immer den Transfer oder keep the end in mind sozusagen, ne? Was will ich da eigentlich rausbekommen, was ist so eine Debriefing-Frage und was brauche ich dann für eine Dynamik und dann nach und nach, ja, das so zusammen zu konfigurieren, ja, so Co-Configuration sozusagen, dass es dann stimmig ist, ne, und passend ist, nicht zu schwer ist, ja, weil du hast ja dann auch noch deine Zielgruppe im Blick, ne, dass sie da auch guten und frohen Mutes da auch Lust haben, weiterzumachen, ne?
Ja, also ich hatte das einmal, dass ich tatsächlich zum Thema Fehlerkultur, ne, kann ich ja auch gerne mal erzählen, was mal nicht geklappt hat. Ich hatte tatsächlich einmal die Situation, dass ich ein Rätsel reingebaut habe, was für die Zielgruppe zu schwierig war. Also es war einfach zu verschachtelt und quasi, also ein Rätselprofi hätte da Spaß dran gehabt, aber die Zielgruppe war, was Rätsel angeht, relativ unbedarft und hat dann einfach nach vier Ecken aufgehört und gesagt, die fünfte Ecke nehme ich jetzt nicht mehr. Und dann musste ich da auch noch mal ein bisschen reingehen und habe das dann noch mal angepasst und habe dann in dem Prozess selbst mir einfach spontan was Neues überlegt und gesagt, das ist jetzt Teil dessen, jetzt kommt jetzt hier und hier noch mal zusammen und ihr dürft eine Person entsenden, die noch mal Wissen aus den anderen Gruppen austauschen darf. Und dann sind die alle noch mal zusammengekommen und gemeinsam als Gruppe ist die Ressource ja da gewesen. Und dann sind jede wieder zurückgekommen und konnten das Rätsel weiterlösen. Und so konnte man die Situation auflösen, ohne dass man dann dasteht und sagt, ja, okay, das kriegt ihr offensichtlich nicht hin, dann muss ich es euch sagen. Sondern es gibt immer die Möglichkeit, die Lösung auch so zu gestalten, dass die Teilnehmer am Ende auch wirklich alleine diesen letzten entscheidenden Schritt machen. Also egal, wie nah ich die Lösung dir vor die Nase lege, mir ist immer wichtig, so diesen letzten Happen, diesen letzten Schritt, der muss aus der Gruppe kommen, damit ich nicht einfach sage, ja, die Lösung ist übrigens 17 oder 42.
Ja, absolut. Also die Teilnehmenden gut aussehen zu lassen, natürlich diesen letzten Kick, ne? Wir haben es geschafft, dieses letzte selbst erreichte Ziel. Aber auf der anderen Seite finde ich es wichtig für uns als Moderatoren und Moderatorinnen auch immer, ja, diese Option, dass es halt nicht klappt, ja, mitzudenken. Was mache ich dann? Ne? Wann interveniere ich? Wie früh? Wann erkenne ich das? Oder eben, wenn die Timebox zu Ende ist und das Ergebnis anders ist als in meinem schönen Workshop-Design geplant, ja. Weil welche Option habe ich denn dann? Ne? Entweder die Brücke zu bauen oder dann auf einer Metaebene zu reflektieren oder genau das Thema des Tages dann genau darauf auch wiederum zu projizieren. Ne? Und so sind Serious Games ja auch eine gute, ja, Spiegelfläche. Ne? So.
Absolut.
Ja. Das, was denn da so passiert, ne? Wow, spannend. Frage des Tages natürlich, geht das auch remote? Kann man den Teilnehmenden dann so Rätsel zuschicken und jeder hat eins zu Hause oder nicht so wirklich?
Also meine Einschätzung ist, dass es nicht so richtig das Gleiche auslöst. Ich habe jetzt schon diverse Escape Games auch online gesehen. Da gibt es andere Anbieter, wo ich glaube, die haben sich da schon länger mit auseinandergesetzt. Ich glaube, das, was ich hiermit transportiere und hiermit auslöse, und es kann sein, dass jetzt schon die Ersten in die Tasten hauen und sagen, das geht. Meiner Meinung nach lässt sich das Remote nicht auf die gleiche Art erreichen, zumindest mit den Mitteln, die ich da jetzt auch zur Verfügung habe. Okay. Ich habe das aber insofern ein bisschen abgewandelt, als dass ich jetzt gerade daran sitze und eine Kombination aus Krimi-Dinner und Videokonferenz baue zum Thema Psychological Safety und Vertrauen. Weil ich glaube, nichts lässt das Thema Vertrauen besser auf den Tisch legen und besprechbar machen, als wenn ich jeden des Mordes verdächtige. Und
okay.
Das ist dann sozusagen eine gemeinsame...
Das könnte das so einfach sein.
Ja, also dann macht man gemeinsam so eine Krimi-Reihe im virtuellen Raum und reflektiert daran das Thema Vertrauen. Und da habe ich dann auch Elemente, die ich hier schon mal im Live-Escape-Game-Setting Rätsel nehme, wo ich Teile davon dann auch virtuell umsetzen kann.
Okay, ich höre genügend Stoff für eine weitere Podcast-Folge. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Yannick, wir sind quasi fast schon am Ende. Vielleicht noch eine Frage. Und zwar, was ist für dich so die geheime Zutat? Also was macht es für dich aus, so dieses Live-Escape-Game? Was ist so der Reiz für dich?
Also der Reiz für mich als Person, die das Ganze facilitated, ist Leidenschaft. Leidenschaft fürs einerseits fürs Spiel und Leidenschaft für die Teilnehmer. Das größte Ziel für mich ist, am Ende ein Erlebnis zu schaffen. Es geht mir nicht darum, dass ich Recht behalte. Es geht mir nicht darum, dass das rauskommt, was ich denke, sondern es geht darum, ein Erlebnis für die Teilnehmer zu schaffen, was im Hinterkopf bleibt. Das Haupt für den, wenn ich mich aus der teilnehmenden Perspektive mir das anschaue, das Hauptelement dort ist, glaube ich, das schnelle Abtauchen und die Faszination, wie schnell man eigentlich sich mit völlig anderen Dingen auseinandersetzt und danach diesen Spiegel drauf hält und danach sich nochmal anguckt und feststellt, ach, da steckt ja eigentlich so viel mehr drin. Und dass man damit einfach so viel Futter hat, dass man einfach wirklich satt rausgeht und so viel Futter hat und noch später Themen nachkauen kann, das finde ich ist immer so das, was mir wichtig ist, dass am Ende jeder satt rausgeht. Und jeder hat so viel, wie er gerade kauen kann, nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Und ich habe das Gefühl, da kann jeder sich was rausnehmen. Und da hat bisher, ist zumindest mein Eindruck, dass da jeder aus dieser Veranstaltung rausgegangen ist und Aspekte gefunden hat, über die er und sie reflektiert haben.
Klasse. Wow, spannend. Viele Metaphern. Vielen Dank, Yannick. Und vielleicht kannst du uns doch noch, ohne zu viel zu verraten, noch so ein, zwei Fotos zur Verfügung stellen. Dann packe ich die hier mit in den Podcast.
Ja, gerne.
Diese ganzen Objekte auch mal vorstellen und sehen, ja, wie die dann aussehen. Und vielleicht auch schon selber anfangen, ein bisschen zu rätseln. Viele Optionen, die entstehen durch die vielen Rätseln, durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ich stelle mir aber doch noch irgendwie vor, dass irgendwo in deinem Zuhause so ein großes Poster, so ein großer Masterplan ja hängen muss, ne, wie man dann auch diese Rätsel in Serie schaltet, wo es dann genau dieses Adapter-Rätsel braucht und wann welcher Inhalt, in welcher Schwierigkeit denn tatsächlich einzusetzen ist. Aber ich kann ja auf jeden Fall gut nachspüren und sehen, dass das mit Sicherheit deutlich zielgetriebener ist als jetzt ein, und nochmal, die sind natürlich auch sehr schön, hier in Berlin gibt es auch ganz viele Escape Rooms, ich glaube 4D mittlerweile, mit 3D-Brillen und dann auch sonstigen Bewegungen und Eindrücken, aber das ist natürlich zielgetrieben, ist vor allen Dingen individualisierbar, ja, und sogar co-konfigurierbar dann mit deinen Kunden. Und das ist auch ganz spannend und natürlich finde ich es immer sehr schön, ist ja auch ein Herzensthema von mir, dass du oder das Augenmerk dann auch auf das Debriefing, quasi das Reflektieren aus der Beobachterrolle, aus der Metaebene, aus dem eigenen Erleben, aus der Gruppendynamik, dann so viel Raum auch gibst, sodass die Teilnehmenden da sich selber besser erkennen. Schön. Klasse. Janek, gibt es noch irgendetwas, über das wir nicht gesprochen haben?
Ach, es gibt noch so viel. Ich habe meinen Zettel voll und ich hätte so viel Lust, noch mit dir weiterzusprechen. Also ich freue mich total, wenn wir uns irgendwann nochmal wieder in dem Podcast hören und wenn wir uns auch sonst darüber hinaus hören. Es war mein erster Podcast und ich freue mich total, dass er mit dir war. Ich finde, du hast es total, schön. Also ich höre dich immer total gerne zu. Und
danke.
Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür, dass ich hier sein durfte.
Ja, klasse. Ich habe zu danken, dass wir auf jeden Fall in die Rätselschmiede reinhören durften, wie du das wirksam machst. Weil ich glaube, die ganzen Spiele und Abwandlungen, es gibt so viele Bücher mit Serious Games oder dann eben auch Webseiten, aber sie leben ja durch den und diejenigen, die das moderieren, ne, die das anpassen, die es eben, und das finde ich bei dem New Work Escape Game so schön, so offensichtlich, dass ich an so vielen Stellen kleine und große Stellschrauben habe und die muss ich, also ja, ich sag da wirklich, die muss ich bedienen, also wissen, gut, du hast das jetzt selber entwickelt, aber die muss ich auch bedienen können, damit ich das eben zu einer wirksamen Erfahrung auch machen kann, ne? die positiv ist, was immer das da bedeutet, ja, die, wie du sagtest, so, ne, die Teilnehmenden satt macht, aber die den Teilnehmenden auch den Selbstwirksamkeitsglauben transportiert, dass sie da in ihrer jetzt dann Arbeitswelt, in ihrem Arbeitsalltag wirklich was verändern und verbessern können. Ne? Und das ist, wie gesagt, für mich für ganz, ganz viele Serious Games, das manchmal vergessen, ja, dass wir das können und dass wir das machen sollten, dass wir nicht, dogmatisch einfach nur das Spiel von oben nach unten durchspielen oder durchmoderieren.
Ja, das geht hier auch gar nicht, weil, wie gesagt, der Hauptteil ist ja immer auch bei der Gruppe. Und wie gesagt, also ich bin auch immer wieder überrascht und ich freue mich deswegen auch drauf. Es wird doch nicht langweilig. Ich freue mich drauf auf die nächsten Gruppen, die mich da auch wieder überraschen werden.
Ja, Mensch, Janek, dann sage ich vielen Dank, viel Spaß dabei, natürlich beim Überraschen lassen, das gilt natürlich auch, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort auch für unsere Hörer und Hörerinnen, lasst euch überraschen über die vielen kleinen und großen Reaktionen, die ihr bekommt, wenn ihr spielerische Interventionen moderiert, und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich sage Tschüss aus Berlin und freue mich natürlich wie immer über Feedback zum Podcast, über die einschlägigen Kanäle. Und sag jetzt schon mal danke. Tschüss aus Berlin und danke nochmal nach Hamburg.
Dankeschön.
Ihr erreicht Julien unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.